So, und es geht auch schon direkt los mit dem neuen Funkenflug. Ich habe Lia Calucci eingeladen vom Food Campus Berlin. Und warum ist sie mir aufgefallen? Ihr wisst, beim Funkenflug geht es immer darum, positiv in die Zukunft zu blicken und was zu verändern. Und womit haben wir alle jeden Tag zu tun? Mit Essen. Also ich bin leidenschaftliche Esserin und ich glaube, dass wir da unbewusst vielleicht schon viel richtig machen, aber glaube ich auch noch bewusst viel mehr besser machen können. Und deshalb freue ich mich, Lia, dass du gesagt hast, ja klar, ich komme in den Funkenflug und machst Lust auf nachhaltige Ernährung, denn du sagst ja oder hast in deinem Profilslogan, habe ich jetzt gesehen, die Stimme der nachhaltigen Ernährung hast du da reingeschrieben. Und ich bin ja eben durch und durch Funkenfliegerin, Impulsgeberin und werde dich gleich mit Fragen löchern. Und ich bin gespannt auf deine Antworten, was du uns so mitbringst zum Thema Ernährungswende. Das Wort ist mir noch nicht so oft begegnet, muss ich sagen. Lia, herzlich willkommen in meinem Funkenflug-Podcast. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich, heute dabei sein zu dürfen. Lieben Dank, Eva.
Sag doch ganz kurz was über dich. Was ist dein Antrieb, dass du dich diesem komplexen Thema verschrieben hast, Ernährung zu verändern oder eine Wende dort einzuleiten? Was treibt dich da an und um vor allen Dingen?
Ernährung ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens. Alles, was uns irgendwie am Leben hält. Und es gibt diesen schönen Dreiklang. Also Ernährung ist, hat einen Einfluss auf unsere menschliche Gesundheit, also unsere physische Gesundheit. Über 80% der Krankheiten sind ernährungsmitbedingt. Es hat was mit unserer mentalen Gesundheit zu tun. Essen ist höchst sozial. Hast du eben selbst gesagt, du isst selbst auch leidenschaftlich gern. Es hat was mit unserer kulturellen Identität, dem gesellschaftlichen Miteinander zu tun. Also das ist die zweite Dimension. Und dann die dritte Dimension ist die planetare Dimension. Also die menschliche Gesundheit, aber auch die Gesundheit des Planetens. Und da gibt es ein paar sehr beeindruckende, zeitgleich auch erschreckende Zahlen. Da können wir gerne später dann ein bisschen drauf eingehen. Aber aufgrund dieser Dynamik, dieser Komplexität unserer Ernährung, kann ich mir persönlich nichts Schöneres vorstellen, als mich tagtäglich dafür einzusetzen, wie wir unsere Ernährung wirklich dafür nutzen können, dass es uns besser geht, dass es der Umwelt besser geht, dass es den Menschen besser geht.
Ja. Jetzt frage ich mal ganz dreist, was gab es denn heute Morgen bei dir zum Frühstück? Was ist denn da so auf dem Teller oder in der Müsli-Schale gewesen? Wie war das denn bei dir heute Morgen oder generell morgen?
Also es ist eine Frage, die stelle ich auch immer sehr gerne.
Jetzt war ich erst.
Wenn ich so gerne moderiere und so, muss ich heute sagen, einfach wirklich aufgrund von Zeit, ich habe es noch nicht geschafft zu frühstücken. Ich hatte einen Kaffee. Ja.
Okay. Gut, das ist schon mal gut, der Kaffee.
Aber Kinder in die Kita bringen und ich hatte eben schon Termine und habe es nicht geschafft. Aber ich generell, sozusagen, was ich sonst so frühstücke, ich bin da sehr auch so intuitiv getrieben. Also ich gucke, was es gibt im Kühlschrank, also entweder ein Müsli. Also ich ernähre mich vor allem pflanzenbasiert, das heißt also Sojajoghurt mit Flocken, Nüssen, Obst. Oder halt auch einfach irgendwie Vollkornbrot oder so. Ja. Da bin ich sehr, sehr flexibel. Es gibt auch des Öfteren auch mal ein Croissant zum Frühstück. Ich bin
das ist doch
Thaler. Gut. Ja. Das ist so mein Guilty Pleasure, sind Croissants.
Ja.
Könnte ich irgendwie jeden Tag essen.
Ja, und du hast aber gerade was Gutes angesprochen, dieser Zeitfaktor. Ich überlege die ganze Zeit, ob nachhaltige, gesunde Ernährung und irgendwie schnell und auch günstig, sich irgendwie ausschließen. Also man hat ja oft so ein schlechtes Gewissen, weil man denkt, jetzt habe ich irgendwie wieder das Falsche auf dem Teller, weil ich finde, es ist ja schon Thema. Also es ist schon, finde ich, ein Thema, dass wir mit Ernährung einen Einfluss haben, A, auf unsere Gesundheit, B, aber auch auf unseren Planeten. Nun ist aber immer die Frage, warum kommen wir manchmal so schwer in die Umsetzung und ist es manchmal auch das schlechte Gewissen, was uns irgendwie noch mehr bremst, weil wir irgendwie so ein bisschen denken, ich habe keine Lust, mich noch mehr einzuschränken. Was glaubst du? Woran liegt das?
Also ich habe, im Vergleich zu bringen, ich habe es hier zu Hause, ich habe ein Bücherregal, das voll ist mit Büchern und ich liebe es, Bücher zu kaufen.
Ja.
Aber ich finde es so unglaublich schwer, diese zu lesen. Und ich glaube, das Gleiche gilt für die Ernährung. Wir wissen rational, was gut für uns ist und was für die Umwelt gut ist, aber im Alltäglichen verdrängen wir das oft. So kognitive Dissonanz.
Ja.
Rechtfertigen das für uns selbst so ein bisschen, ja, aber heute ist ein stressiger Tag, aber ich brauche jetzt einfach schnell was oder was auf die Schnelle. Gesundheit ist doch aufwendig, ist doch teuer. Also wir finden wir uns selbst Argumentationsketten, die uns das dann so für uns selbst rechtfertigen, dass wir einfach so weitermachen wie bisher. Und die Lücke zwischen dem Wissen und dem Handeln ist, glaube ich, kein Wissensproblem, weil natürlich gibt es auch Bevölkerungsgruppen, die nicht den Zugang zu diesem Wissen haben oder das einfach wirklich nicht verfügbar ist. Aber in der breiten Gesellschaft, hier zumindest in Deutschland, ich meine, wir haben Zugang zum Internet, jeder kann sich irgendwie informieren, ist es meiner Meinung nach selten wirklich das Wissensproblem, sondern ein Verhaltensproblem. Und Ernährung ist emotional und bequemheitsgetrieben. Und deswegen glaube ich, müssen wir uns selbst irgendwie so Systeme schaffen, die uns in unserer Willenskraft unterstützen. Das bedeutet, entweder Essen vorkochen oder feste Einkaufslisten oder bewusste Routinen einbauen und halt auch versuchen, andere irgendwie auf der Reise mitzunehmen. Also wenn unser Umfeld sich für gesunde Ernährung interessiert, dann interessieren wir uns vielleicht auch mehr. Oder wenn wir sagen, wir haben für uns selbst jetzt eine Regel, es gibt diese One Meal a Day Ansatz, dass wir sagen, wir eine Mahlzeit am Tag ersetzen wir jetzt mal ein tierisches Produkt mit was pflanzenbasierten. Also es muss jetzt nicht gleich irgendwie radikale Veränderung sein, aber so Schritt für Schritt und sich da so kleine Anker zu setzen und sich dann selbst einfach auch nicht zu streng alles zu nehmen, aber trotzdem halt auch ein Bewusstsein dafür schaffen.
Ja, ich finde das total spannend, das Thema, dass man da einfach auch mit Freunden drüber spricht, das jetzt hat genauso wie das Thema Politik. Da haben ja auch mal alle einen großen Bogen drum gemacht. Dennoch, jetzt fangen wir ja an, wo es irgendwie brenzlig wird, fangen wir an, drüber zu reden. Bei dem Thema Ernährung merke ich das auch, dass Freunde und Freundinnen anfangen, wenn man sich jetzt zum Grillen verabredet, das ist schon bewusst gesagt, für mich kein Fleisch, dann bringen die ihr eigenes Zeugs mit. Und du hast ja auch, ich habe jetzt auch schon ein paar Podcasts von dir gehört, wo du jetzt warst, bei Karls Zukunft warst, habe ich schon mal so reingehört, was du schon so an wertvollen Tipps da mitbringst, was ich da vielleicht für meine Funkenflieger hier noch mit rausholen kann. Du sagst ja, glaube ich, auch, dass Fleisch schon so ein riesen Gamechanger sein kann, wenn wir da anfangen zu reduzieren. Also ich glaube, so ein Kilo die Woche essen wir quasi im Schnitt. Und in dem einen Podcast sagst du, dass 300 Gramm in der Woche eigentlich ein guter Wert wäre und vielleicht auch machbar, oder?
Also genau, dass diese Zahlen, um diese kurz einzuordnen, wo kommt es her? Es gibt die Planetary Health Diet. Das ist eine Ernährungsform, die von einem sehr renommierten Wissenschaftsteam entwickelt wurde, die besagt, das ist eine Ernährungsform, die man global anwenden kann. Das ist natürlich regional irgendwie immer verschieden, aber die gut für uns ist, also die den höchstmöglichen gesundheitlichen Erhalt garantiert und zeitgleich aber auch die Gesundheit des Planeten oder dem Planeten nicht schadet und ihn nicht auch schadet. Genau diese Wechselwirkung einfach zu ermöglichen. Und laut der Planetary Health Diet sollte der Fleischkonsum pro Woche maximal 300 Gramm bedeuten. Und wir in Deutschland konsumieren aber im Moment 1000 Gramm, also ein Kilo Fleisch.
Ja.
Da sehen wir, wir nehmen das dreifach an und zu uns, was nicht für uns gut ist und halt auch für den Planeten nicht. Da gibt es schon unglaublich viele Möglichkeiten. Natürlich ist das eine einfach, das zu reduzieren. Das andere ist aber auch, weil Menschen sind Gewohnheitswesen und wir wollen nicht verzichten. Was oft mit Nachhaltigkeit einhergeht in den Köpfen der Menschen, ist Verzicht. Geht immer noch weniger und uns wird was weggenommen, die bekannte Currywurst-Diskussion, wo Menschen auf die Barrikaden gehen, weil sie denken, ihnen wird was weggenommen. Und dieses Narrativ müssen wir verändern. Es muss hin zu, wir erweitern den Warenkorb. Es gibt einfach weitere Möglichkeiten an Angeboten, an Produkten, die du zu dir nehmen kannst, die du kaufen kannst. Das bedeutet nicht, dass du jetzt komplett auf Fleisch verzichten musst, dir wird nichts weggenommen, sondern dir wird eine Möglichkeit an Alternativen geschaffen. Und damit, das ist immer wieder auch so, also für ein Selbst, das ist nicht nur altruistisch, sondern das ist auch egoistisch, weil es gibt eine ganz tolle Studie aus Norwegen, die zeigt, wenn wir uns entsprechend der Planetary Health Diet ernähren, können wir unsere gesunde Lebenserwartung, also die Lebensjahre, die wir wirklich gesund leben, um 10 Jahre verlängern.
Ja, das ist doch eigentlich ein Geschenk, oder?
Komplett. Also ich denke mal, wer kann nicht Interesse haben, irgendwie noch 10 Jahre länger mit seinen Kindern zu verbringen, seinen Enkelkindern, und das aber gesunde Jahre, jetzt keine Jahre, die beim Krankenhaus verbringen. Und diese Veränderung ist gar nicht so radikal, wie oft irgendwie angenommen, sondern es sind so Kleinigkeiten, was ich vorhin angesprochen habe, zum Anfangen damit eine Mahlzeit am Tag verändern.
Aber also ich komme jetzt ein bisschen aus dem Marketing- und Text- und Storytelling-Bereich. Woran kann es liegen, dass es uns auch gar nicht gelingt, das in Sprache so umzuwandeln, dass es eben nicht mehr nach Verzicht klingt und nicht mehr nach einer Alternative, sondern dass dieses, du bekommst 10 Jahre geschenkt, also du rettest den Planeten, also du schützt ihn, du bist gesünder, wo ich immer denke, woran liegt das, dass wir das gar nicht so spüren und wahrnehmen und dass wir dann immer in so eine Ecke gedrängt werden, wenn man dann anfängt und sagt, ey, ich esse jetzt weniger Fleisch. Natürlich, um etwas Besseres zu tun, man steht dann immer mit dem erhobenen Zeigefinger da, weil man was anders macht. Aber das verstehe ich nicht, weil es so logisch ist, dass es eigentlich eine notwendige Konsequenz ist für das, was Zukunft bedeutet, dass wir das einfach verändern und dass wir niemandem was wegnehmen. Was müssen wir kommunikativ eigentlich verbessern, verändern?
Also ich glaube, da können wir ganz viel von anderen Wenden lernen. Sehen wir die Energiewende, Mobilitätswende. Das sind ähnliche Veränderungen. Also wir müssen als Menschen erkennen, so ein Weiter-so funktioniert nicht. Und festhalten an Altbewährtem, das kann man versuchen, aber das wird langfristig nicht funktionieren. Also wir brauchen insgesamt eine Offenheit für Veränderung, für Transformation. Und gerade die Psychologie zeigt ja auch, je komplexer die Welt wird, je komplexer die Herausforderungen werden, desto mehr versuchen wir an dem festzuhalten, was wir haben. Ist unsere menschliche Psychologie, wir brauchen irgendwie Sicherheitsanker. Und genauso ist das halt auch das haben wir ja gesehen, mit dem Heizungsgesetz und der gesamten Energiewende, was für einen unglaublichen Gegenwind es gab, obwohl eigentlich die Zahlen zeigen, dass das ein wirtschaftlicher, sehr positiver Faktor für Deutschland ist, wenn wir Weltmarktführer wieder werden, der grünen Transformation, in den grünen Technologien. Und trotzdem, weil es war es medial so aufgeladen mit Gegenwind. Und natürlich ist da auch eine gewisse Lobbyarbeit dahinter. Und genauso ist das aber auch in der Ernährungsbranche und in der Ernährungskommunikation. Es gibt positive Stimmen, die auch dieses positive Narrativ aufzuzeigen. Aber dann gibt es natürlich auch wieder Gegengewichte, die an dem Altbewährten festhalten wollen, weil sie damit unglaublich viel Geld verdienen.
Ja.
Auch das aktuelle Subventionskonstrukt so beibehalten wollen. Und da bedeutet es einfach immer, es ist immer so ein Kräftemessen. Welche Stimmen sind lauter? Welche Stimmen werden mehr gehört?
Also ich habe immer so das Gefühl, aber es ist vielleicht auch so eine persönliche Wahrnehmung. Du sagst ja gerade, es hat auch ganz viel wieder mit Geld zu tun. Ne? Also wer hat es dann zu sagen? Ich habe das Gefühl, sag ich mal so, in der Basis der Bevölkerung, dass Leute eigentlich Bock haben auf Veränderungen, dass die da Lust zu haben. Und die Entscheidungen und die Rahmenbedingungen, die geben ja nicht unbedingt jetzt wir an der Basis vor, auch wenn wir sagen, wir wählen alles irgendwie demokratisch. Ich habe das Gefühl, da ist schon eine große Kraft in der Zivilgesellschaft, die sagt, wir haben da Lust auf Veränderungen, wir wollen Unverpacktläden haben, wir wollen weniger Fleisch essen, wir wollen auf Alkohol verzichten. Also das Wort Verzicht sage ich jetzt schon wieder. Ne? Wir brauchen keinen Alkohol, um Spaß zu haben. Ich brauche auch für meinen Burger kein Fleisch. Es gibt total leckere Sachen. Und in meiner Bubble, in der ich mich so befinde, tauschen wir dann Rezepte aus und machen da so Bock aufeinander. Und dann sagen die, oh, das schmeckt aber wirklich gut. Und dann nimmt die wieder das Rezept mit. Was ist denn dieses Bottom-up-Top-Down-Thema? Was können wir denn da vielleicht bewirken, dass wir andere Rahmenbedingungen haben? Dass wir ja eigentlich da oben bei den Entscheidern, die müssen ja irgendwie für uns gerade was verändern, oder? Wie nimmst du das wahr? Ist es echt so, dass die meisten keine Lust auf Veränderungen haben?
Also es ist sowohl als auch, also sozusagen bottom-up als auch top-down. Es gibt von Project Drawdown, das ist eine ganz renommierte Klima-NGO, eine Übersicht, die haben die Top 20 Klima-Impact-Faktoren definiert, also die jedes einzelne Individuum, jeder einzelne Mensch verändern kann, um gegen den Klimawandel etwas zu tun. Und die ersten zwei Punkte sind ernährungsbedingte Punkte. Also okay. Wir können uns pflanzenbasierter ernähren, mehr Pflanzen in unser oder weniger Fleisch und dafür mehr pflanzliche Produkte in unseren Speiseplan integrieren. Das ist eine. Und das zweite ist das Thema Lebensmittelverschwendung. Die passiert zum größten Teil wirklich bei den Endverbrauchern und Endverbraucherinnen zu Hause. Und das sind so zwei Hebel, die wir als Individuen haben.
Ja.
Was natürlich, wir brauchen doch das regulatorische Framework drumherum. Es ist immer noch ein großes Fragezeichen, warum sind pflanzliche Alternativprodukte mit 19% Mehrwertsteuer versehen versus die tierischen Produkte, die subventioniert sind und Milch, Fleisch mit 7% Mehrwertsteuer verkaufen.
Ja.
Das heißt, du hast da schon keine Preisparität, du hast eine preisliche Differenz. Und Menschen kaufen, es sind drei Entscheidungsfaktoren. Es ist vor allem, ist es erstmal das Thema Geschmack, dann ist es der Thema Preis und Gesundheit kommt dann auch irgendwann. Ich würde es mir wünschen natürlich, dass Nachhaltigkeit und Ideologie auch irgendwo ein Kauffaktor sind, aber das ist wirklich immer zeigen diverse Studien und Umfragen, das ist immer ein nachgelagerter Faktor. Das ist so ein nettes Add-on, aber das ist nicht, also Nachhaltigkeit verkauft sich nicht. Menschen kaufen kein Produkt, weil es nachhaltig ist, ausschließlich.
Ja.
Das heißt, wir müssen über die anderen Attribute kommunizieren. Und um das natürlich zu befördern, könnte man eine Angleichung der Mehrwertsteuer haben, könnte Obst und Gemüse, da gibt es auch Initiativen, die sich dafür einsetzen, auf Obst und Gemüse auf 0% Mehrwertsteuer setzen, um halt da noch mehr Anreiz zu schaffen und das auch wieder sozial gerecht zu machen. Weil es geht nicht, dass die Ernährungswende, weil die Produkte teurer sind, dann irgendwie ein elitäres Thema bleibt. Sondern es muss auch einer breiten Gesellschaft zur Verfügung stehen. Jeder hat das Anrecht auf eine gesunde Ernährung.
Gibt es da Initiativen, die man unterstützen kann? Also wenn jetzt Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, boah, da würde ich mich echt gerne für einsetzen wollen, wo könnte man sich da engagieren?
Da teile ich dir ein paar Links. Kannst du dann gerne
sehr gut.
In deine Shownotes packen.
Weil das ist ja, genau, ich würde gerne noch ganz kurz gleich bei dem Thema bleiben und dann auch gleich für die Zuhörer und Zuhörerinnen noch mal kurz zum Thema. Also praktische Umsetzungstipps würde ich denen gerne noch mitgeben, weil ich hatte den Newsletter, den kriege ich ja von euch vom Food Campus und den Vitamin C Newsletter hast du und du hast auch noch ein Buch geschrieben für Kinder, grünes Kochen. Also du hast eigentlich noch ganz viel, was wir so praktisch auch mitnehmen können, was ich auch meinen Zuhörerinnen und Zuhörern gerne noch mit ins Gehirn geben möchte, um umzusetzen vielleicht. Ich wollte noch mal ganz kurz fragen, den Food Campus, den du da ja gemacht hast, den hast du, wenn ich das richtig verstande, ins Leben gerufen, um eigentlich das ganze Wissen, was wir schon haben zu dem Thema, zusammenzubringen, um zu sagen, hey, vielleicht sollten wir das Wissen, was wir haben, mal bündeln und uns mal austauschen. Wie bist du auf diese Idee gekommen und erntest du schon erste Früchte, sage ich mal, aus dieser Idee?
Also ich muss kurz vorweg, hier keine falschen Lorbeeren, die Idee stammt nicht von mir. Ich habe
okay.
Die Idee übernommen vor einem Jahr.
Okay.
Und ich darf das Ganze... dieses tolle Projekt jetzt leiten, aber es wurde nicht von mir initiiert. Nur.
Okay.
Ich will hier das keine...
gut, ist ja egal, aber du stehst ja, da jetzt vorne. Jetzt,
wer oder was ist der Food Campus? Was machen wir?
Ja.
Wir bauen hier in Berlin ein Zentrum für die Zukunft der Ernährung. Und wenn wir jetzt so an die Tech-Branche denken, woran denken wir? Wir denken meistens an Silicon Valley. Wenn wir an die Finanzwelt denken, denken wir an die Wall Street oder an hier in Deutschland, an Frankfurt.
Ja.
An Manhattan, wie es auch genannt wird. Und wenn wir an die Lebensmittelwelt oder die Foodbranche denken, gibt es bisher noch nicht diesen einen Ort, den wir alle im Kopf haben. Und genau diesen Ort schaffen wir mit dem Food Campus. Wir bauen ein großes Innovationscampus, wo wir Forschungseinrichtungen, Startups, Mittelständler, Lebensmittelunternehmen, größere auch, wirklich so 360 Grad die gesamte Lebensmittelbranche zusammenbringen wollen, um dann gemeinsam in Arbeitsgruppen voneinander zu lernen, aber vor allem auch gemeinsam an neuen, innovativen Produkten zu arbeiten, diese zu entwickeln und dann auch zu skalieren. Weil es gibt schon sehr viele gute Lösungen, die sind aber oft noch nicht in der Branche, in der Foodbranche, noch nicht in der breiten Masse angewandt.
Ist das international oder sagst du, das wollen wir hier exklusiv für den Standort Deutschland haben, um da vielleicht auch zu sagen, das ist Innovationskraft, das ist etwas, was wir hier von uns aus aus Deutschland an Innovation nach vorne bringen wollen?
Sowohl als auch. Also wir wissen, dass die Herausforderungen unseres Ernährungssystems nicht an der deutschen Landesgrenze
sind. Ja.
Deswegen sind wir ja auch im engen Austausch mit vielen anderen vergleichbaren Hubs oder Initiativen aus anderen Ländern und wollen da auf jeden Fall internationale Zusammenarbeit fördern. Wir sprechen auch mit internationalen Firmen, die nach Deutschland kommen wollen. Also so, da sind ganz verschiedene Achsen, aber für den Start, ich meine, wir bauen den Campus noch, wir haben ihn noch nicht eröffnet, für den Start sind es vor allem vorrangig Unternehmen jetzt aus Deutschland, die sich bei uns ansiedeln.
Und hast du da schon so, wo du sagst, oh, das finde ich schon eine der größten Innovationen oder wo selbst du, die ja schon sich total viel damit beschäftigt, sagt, boah, das sollten wir weiter verfolgen. Hast du da schon so einen Ansatz, dass wir das irgendwie so als Endverbraucher so nachvollziehen können, wo du sagst, das ist irgendwie eine Zukunft, die kann ich mir vorstellen?
Also wenn wir uns unsere Ernährungsproduktion oder Lebensmittelproduktion im Moment angucken, das ist eher wie so eine lineare Sackgasse. Also wir haben sehr viele Ressourcen, die wir verschwenden. Über 30% der Lebensmittel, die wir produzieren, also wirklich noch essbare Lebensmittel, werden weggeschmissen. Wir haben 70% des Süßwassers, das wir verwenden, verwenden wir in der Landwirtschaft. Mhm. Und auch dort gibt es es gibt inzwischen auch schon bessere, effizientere Bewässerungssysteme, aber das ist auch noch nicht in der breiten Masse angekommen. 50% der fruchtbaren Böden, die wir haben oder hatten, sind inzwischen degradiert aufgrund der Monokulturen, Übernutzung etc. Also wir merken, so wie das Ernährungssystem im Moment ist, kann es langfristig nicht weitergehen. Das heißt, wir brauchen eine Veränderung. Und ein Ansatz, den ich unglaublich spannend finde und wo ich wirklich dran glaube, ist, dass wir von diesem linearen Denken hin zu einem zirkulären Denken kommen müssen. Das heißt, Produktionsprozesse schaffen, die nachhaltiger sind, effizienter, weniger Wasser verbrauchen, Wasser auch wiederverwenden, nachhaltigere Verpackungen verwenden, aber auch das Thema Nebenströme, also Produkte, die wir bisher als Abfall gelten, auch wirklich in Lebensmitteln mit anzuwenden. Und da gibt es, jetzt komme ich zu deiner eigentlichen Frage, ja, in den Beispielen, da gibt es ein ganz tolles Beispiel, das haben Freunde von uns aus der Schweiz entwickelt, Wienert heißen die.
Ja.
Das ist ein Unternehmen, die setzen die gesamte Nuss, nehmen wir jetzt mal Haselnuss, ein, also inklusive der Schale und können damit Produkte kreieren, also eine Joghurt, Milch, also alles natürlich auf Nussbasis, Nussmus, ja, etc. Und bisher hat man halt immer nur die Nuss genommen und die Schale war Abfallprodukt.
Ja.
Was wir jetzt machen, ist die Schale mit zu verwenden. Das heißt, du hast eigentlich nur 50% des Wareneinsatzes, es ist ökonomisch attraktiv und die Schale ist voller wertvoller Ballaststoffe, Aromastoffe, also es ist wirklich ein Beispiel dafür, wie etwas, was bisher Abfallprodukt war, auf einmal irgendwie ein Teil eines Lebensmittels wird.
Also das heißt eigentlich, dass wir vielleicht auch viele Dinge, die wir bisher so als gegeben, also weil wir sie so gelernt haben, doch nochmal zu hinterfragen und zu sagen, sag mal ganz kurz, warum schmeißen wir denn die Schale eigentlich weg? Die ist doch, also wer ist denn auf die Idee gekommen? Die ist doch voll gut. Also die haben dann festgestellt, dass total gute Zusatzstoffe da drin sind und eben auch noch Ballaststoffe, die man mitverarbeiten kann. Gut, ich stelle mir jetzt natürlich vor, ich habe ein Produkt und ich beiße auf diese Schale, die haben sie wahrscheinlich ganz klein geraspelt oder keine Ahnung, die ist dann als Stoff dann da noch mit drin. Das heißt, es gibt dann auch andere Verarbeitungsprozesse nochmal, die dann dazu kommen. Das
sind technologische Innovationen. Das ist jetzt nicht einfach nur gemahlen, sondern das zeigt natürlich, das ist Innovation. Und Innovation bedeutet aber gar nicht immer, dass wir jetzt was ganz komplex, kreatives, neues, sondern auch so schauen, okay, mit den Sachen, die wir da sind, wie können wir effizienter und nachhaltiger mit denen umgehen? Wie können wir da kreativ werden? Es gibt ein Unternehmen aus Österreich, die haben, die machen aus den Kernen von Steinobst, Aprikosen zum Beispiel, die können sie verarbeiten und können daraus Proteine schaffen. Und Bauer, also einer der größten deutschen Milch- oder Molkereibetriebe, die arbeiten mit Kernpack zusammen und haben eine neue Joghurtlinie und auch Milchlinie auf den Markt gebracht, wo sie wirklich die Proteinquelle ist das aus Aprikosenkernen gewonnene Protein.
Wo findet man denn solche Innovationen? Also ich jetzt als Endverbraucher, ich finde das jetzt total spannend. Ich hätte jetzt schon wieder, aber ich muss ja gucken, dass meine Zuhörer ganz viel gleich mitnehmen. Wo kann ich mich denn darüber informieren? Ich habe da ein Newsletter, da kriege ich immer so ein paar Impulse. Ich finde ja, wir müssen da ja auch aufklären und sagen, ey Leute, da gibt es was Neues. Die Nachfrage müssen wir ja auch dann irgendwo kreieren, unten bei den Endverbrauchern. Wie kann ich mich da informieren? Was sollte ich abonnieren? Wo sollte ich mich tummeln, damit ich das mitbekomme?
Also natürlich, Food Campus, wir richten uns vor allem sozusagen an die Lebensmittelbranche. Also es ist jetzt nicht direkt die Kommunikation an Endverbraucher und Endverbraucherinnen. Nichtsdestotrotz können sich, also wir haben auch ganz tolle kostenlose Web-Talks zu sehr spannenden Themen. Jetzt nächste Woche habe ich einen Web-Talk zum Thema Tiefkühlprodukte.
Bin ich angemeldet.
Sehr gut, ja. Genau. Also unseren Food Campus Newsletter abonnieren kann ich jeder nur nahelegen. Wir haben ganz tolle Veranstaltungen und ja, du hast ihn angesprochen, eben meinen Vitamin C Newsletter. Den schreibe ich alle 2 Wochen. Der ist auf Englisch, aber da geht es auch darum, einfach neue Studien, neue Insights, spannende Sachen, die ich entdecke, Innovationen aus der Welt der nachhaltigen Ernährung mit Menschen zu teilen. Und sonst darüber hinaus, natürlich gibt es auch das Bundeszentrum für Ernährung, also das ist die offizielle Institution, die sich für Verbraucher, Verbraucherinnenbildung einsetzt zum Thema gesunde Ernährung und nachhaltige Ernährung. Und dort auch einfach auf der Website schauen. Die haben auch diverse Veranstaltungen, digital, physischer Natur. Die haben Infomaterialien, die man sich kostenlos nach Hause schicken lassen kann. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten.
Und das ist aber dann immer gleich die zweite Sache, dass man manchmal auch überinformiert ist, dass man dann gar nicht mehr weiß, wo man anfangen soll. Aber da würde ich dann mit dir so zu meinem Lieblingsthema kommen. Ich bin nun mal Mama. Mein Mann kocht auch gerne und ich denke gerade so an Zukunft. Die Zukunft sind unsere Kinder. Und ich glaube, dass wir ja eigentlich gerade als Eltern mit den größten Hebel haben, Zukunft und die Ernährung, die Zukunft der Ernährung mitzugestalten, indem wir etwas verändern. Na gut, ich kann es natürlich so machen und sagen, ich esse jetzt die Schokolade heimlich. Also ich esse sie immer noch, aber so, dass die Kinder das nicht sehen. Und vor den Kindern esse ich dann immer das Gesunde. Dann habe ich im Prinzip, musste ich mich nicht so umgewöhnen. Und die Kinder ernähren sich aber gesünder. Nun ist es aber so, dass mir das natürlich nicht gelingt. Du hast so ein Buch rausgebracht, hattest du gesagt, in dem geht es halt auch darum, wie man Kindern die gesunde Küche schmackhaft macht, auch, glaube ich, mit tollen Rezepten. Aber was kannst du uns Eltern mit auf den Weg geben, wie wir eigentlich den Einfluss auf die Ernährung mitdenken jetzt in der Erziehung unserer Kinder?
In der Entwicklungsbiologie zeigt, dass die ersten 5 Jahre von Kindern, also von Anfang an bis zum 5. Geburtstag, wirklich die sensorisch prägendsten Jahre sind für unsere Ernährung. Das heißt, ich habe selbst auch ein kleines Kind zu Hause. Ich weiß, dass sobald er irgendwas Grünes sieht, sagt er immer, nein, schmeckt nicht.
Ah, okay.
Und da auch trotzdem sich selbst immer wieder ermutigen, immer wieder neu anbieten, immer wieder mal pürieren, dann mal in anderen Varianten. Und jeder Tag ist neu. Und ich merke das auch. Spinat ging vor 3 Monaten noch nicht. Inzwischen isst er auch immer wieder Spinat. Also so es immer wieder neu anbieten und versuchen uns. Kinder leben im Moment. Die vergessen, dass sie das schon mal probiert haben. Also nicht alle Kinder, aber immer wieder neu versuchen. Und da auch irgendwie für sich selbst kreativ zu werden. Aber so wie du es gesagt hast auch, also wir verstecken jetzt auch nichts vor unseren Kindern, sondern wir sagen das, was auf dem Tisch ist. Wenn wir das essen, dann dürfen die Kinder das auch essen. Mhm. Das heißt, wenn es da Kuchen gibt, dann essen die halt auch mit Kuchen. So, und wenn wir nicht wollen, dass sie das nicht essen, dann sollten wir es auch nicht essen. Natürlich gibt es auch jetzt Alkohol oder Kaffee, natürlich gibt es auch so gewisse Sachen, die jetzt wirklich tabu.
Ja, ach so, das wäre ja auch noch gut. Also wir trinken jetzt einen Alkohol, dann kannst du jetzt auch einen Schnaps trinken.
Aber da wirklich, wirklich einfach kreativ sein, ausprobieren. Und was Ziel war mit meinem Kinderbuch, da geht es darum, weil ich so persönlich so überzeugt bin von der Kraft unserer Ernährung, also für uns selbst, für unsere eigene Gesundheit, für die Umwelt, für die Mitmenschen etc., das wirklich Kindern sehr früh auch schon vermitteln zu können, aber auf eine ganz spielerische Art und Weise. Ich spreche ganz viel in dem Buch über die Superkräfte, die wir haben. Was unsere Ernährung zum Beispiel mit Piraten zu tun hat oder auch mit Sternenstaub und so weiter. Also da gibt es ganz viele spielerische Elemente, wo Kinder befähigt werden, etwas über unsere Ernährung zu lernen. Und natürlich nicht nur, wenn wir über Ernährung sprechen, macht es keinen Sinn, das nur zu lernen, sondern es auch praktisch anzuwenden. Das heißt, da sind ganz, ganz viele Rezepte in dem Buch. Durch das Jahr, das Thema Saisonalität greife ich mit auf. Und genau, ganz viele bunte, spielerische Rezepte.
Aber wenn wir ehrlich sind, lernen doch am meisten die Eltern von dem Buch, oder? Also ich meine, eigentlich finde ich das einen total guten Hook, weil ich glaube einfach, dass Eltern in dem Moment, wo sie Verantwortung übernehmen für so ein neues Leben, was da kommt, ich glaube, über den Weg kann man es tatsächlich auch schaffen, die Eltern nochmal mitzuverändern oder uns mitzuverändern. Weil ich selber muss sagen, dass mir Wissen am besten vermittelt wird, wenn ich das über Geschichten lerne. Und ich finde, da ist es natürlich ein super Ansatz zu sagen, so gut, dass ihr Kinder habt, dann könnt ihr das selber auch nochmal hinterfragen. Und ich glaube, das ist eine total gute Idee, das mit so einem Kinderbuch zu machen, weil es dann ja unbewusst ja auf die Eltern übergeht, oder nicht?
Right. Natürlich, es sind ja auch die Eltern, die im Endeffekt noch einkaufen gehen, die entscheiden, was im Kühlschrank landet und was nicht.
Ja.
Aber trotzdem ging es mir darum, dass es kein Ratgeber für Eltern sein sollte, so ernährt ihr eure Kinder gesund, sondern dass die Kinder Teil dieser Geschichte und dieser Reise werden und auch selbst befähigt werden. Mit Rezepten, die sie auch selber umsetzen können, in Begleitung der Eltern. Es kommt natürlich immer aufs Alter drauf an. Sie müssen ja auch selbst lesen können, um es überhaupt diese Rezepte auch nachkochen zu können.
Also meine Kinder sind jetzt, ich habe zwei Jungs, die sind 12 und 10, und das Thema Essen ist bei uns schon wirklich ein großes Thema. Ich verbiete ihnen nicht zu essen, wir reden aber darüber. Also ich selber muss auch sagen, ich ernähre mich auch nicht ordentlich gesund, und immer wenn ich dann merke, oh, jetzt habe ich aber wieder ordentlich daneben gelegen, dann sage ich auch, Mann, ich merke richtig, wie müde ich bin. Und dass auch meine Laune wirklich durch schlechtes oder sag ich mal falsches Essen, die falschen Zutaten, mir einfach gar nicht gut tut, dass es mir mehr Kraft raubt. Und ich sage meinen Jungs immer, es gibt die drei Dinge, wenn es euch nicht ganz so gut geht, also habt ihr genug geschlafen? Ja, also kann da vielleicht irgendwas sein, dass ihr gerade nicht so gut drauf seid? Dann frage ich sie immer, wie viel habt ihr euch heute bewegt? Und dann tatsächlich, was habt ihr gegessen? Mhm. Und also ich finde, die drei Säulen plus dann, mit welchen Menschen umgibst du dich, das ist wirklich so meine Basis. Und beim Thema Essen, da merke ich einfach, das ist mit mein größter Hebel, weil wenn ich mich vernünftig ernähre, dann habe ich plötzlich auch wieder Lust, mich zu bewegen. Dann habe ich auch wieder Lust, mich mit Leuten zu treffen. Also ich finde schon, dass wir dieses Thema Ernährung noch viel weiter nach oben holen dürfen im Zusammenhang mit allen. Du hast ja auch gesagt, mental hat es ja ganz viel mit uns zu tun. Und von daher glaube ich, dass wir das viel präsenter haben sollten. Und ich würde mir tatsächlich auch wünschen, dass es da auch viel mehr Regulatorien gibt. Dass es mich auch, also ich musste auch echt an mir arbeiten, dass ich mich nicht verführen lasse am Regal, sage ich jetzt mal. Ne? Möglichst satt einkaufen gehen, nicht mit Hunger. Und das waren dann doch immer noch so, ich denke, Mann, diese Verführung, mach doch irgendwie was davor, oder da muss man extra noch einen Knopf drücken, damit das Ding hochgeht. Aber dann haben wir wieder das Thema Wirtschaft, Geld verdienen. Und da finde ich immer, schaffen wir noch die falschen Anreize, oder?
Bin ich komplett bei dir. Also es ist natürlich, wir sind mündige Verbraucher und Verbraucherinnen.
Ja.
Man kann nicht alles sozusagen immer sagen, die anderen sind schuld, weshalb wir uns für Dinge entscheiden. Aber zum Thema, es war ja eine Riesendiskussion medial. Werbeverbot für ungesunde Kinderlebensmittel.
Ja.
Was für mich komplett logisch ist, dass wir das haben sollten. Weil, ja, wir sind mündige Verbraucher, aber es gibt gewisse Zielgruppen, und das sind die jungen Kinder, die noch nicht so mündig und rational entscheiden können, sondern da auch eine entsprechende Ernährungsumgebung zu schaffen, die es ihnen ermöglichen, auch gesunde Produkte zu sich zu nehmen, zu kaufen. Da gibt es ja also in skandinavischen Ländern, die machen das.
Okay.
Gibt es gesunde Checkout-Bereiche. Wenn du an der Kasse stehst, das sind keine Quengelzonen, sondern da sind dann halt Nüsse, da sind dann kleines Obst und Gemüse. Also da sind dann Produkte, die Eltern auch gerne für ihre Kinder kaufen.
Wie heißen die Zonen? Was hast du gerade gesagt? Gesunde Checkout-Zonen oder...
Der Checkout-Bereich.
Ja, also nicht diese Quengelware, was bei uns, so, das heißt, wenn man jetzt in Skandinavien einkaufen geht, dann sieht man, dann gibt es das gar nicht an den Kassen, diese Quengelware.
Genau. Ach, Schweden ist da unglaublich. Ja. Ungleich, vor Norwegen auch.
Sind die Menschen denn da auch gesünder? Also im Vergleich?
Ja.
Wenn man da jetzt so die Studien sieht, weil du sagtest, die Planetary Health, wie hieß die Studie aus Schweden, die kommt ja auch daher, ne?
Ja, ja, klar.
Und ist die denn auch für Endverbraucher nützlich? Also könnte ich die auch, wenn ich die jetzt nochmal verlinke, jeder, dass man sagt, kann jeder gucken?
Ja, da gibt es ganz schöne Rezeptbeispiele auch. Also Planetary Health Diet, einfach mal googeln.
Ja.
Oder in eurer Suchmaschine der Wahl, das muss ja nicht immer Google sein, ich selbst
nutze Ecosia. Ja, Ecosia, ja, habe ich auch.
Ja, also einfach recherchieren, findet man
ja. Das packe ich da rein. Aber sag mir nochmal ganz kurz zum Thema, habe ich dich jetzt antworten lassen? Weiß ich gar nicht. Die Schweden, ob die gesünder sind oder die Skandinavier, die sind
Ja, also das hat unglaubliche Wellen geschlagen, weil es nicht nur sagen, die intrinsische Motivation ist, sondern das System sich so gewandelt hat, dass es gesündere Ernährungsumgebung gibt. Das eine ist das Thema Supermarktverfügbarkeit, Checkout-Zone. Das andere ist aber auch in der Gemeinschaftsverpflegung, in Kitas, in Schulen. Was bietest du dort deinen Kindern an? Und da Dänemark hat eine unglaublich spannende Transformation geschafft. Die haben, glaube ich, fast inzwischen über 90% des Essens in der Gemeinschaftsverpflegung in Schulen und Kitas und Krankenhäusern hat einen Bio-Anteil oder ist Bio, über 90%. Und das haben sie geschafft, ohne wirklich jetzt radikal die Kosten zu erhöhen. Einfach indem sie auch mehr nachhaltiger sind. Es wird weniger weggeschmissen, sondern dann werden die Reste von, was alt vorher als Abfall galt, von gewissen, die Apfelschalen dann auch nochmal neu verwendet, in ein neues Gericht mitverarbeitet. Also das Thema sozusagen effizienter mit den Lebensmitteln umzugehen, das ist das eine. Aber auch natürlich das Thema Fleisch zu reduzieren und wenn es Fleisch gibt, dann halt das aus nachhaltigere Produktion.
Und was ja dann die Deutschen vielleicht interessiert, wirtschaftlich lohnt sich das dann auch?
Also
das
es hat
ja dann immer das, was dann
Kopenhagener
kommt, ne?
Beispiel, im Kopenhagener Beispiel, es hat keine zusätzlichen Kosten.
Ja. Okay, die Menschen sind gesünder und es hat ja eigentlich dann da wieder Kosten reduziert, weil unser Gesundheitssystem ja entlastet werden würde.
Also
ne?
Es gibt wirklich diese ganz, ganz erschreckende Zahl, also es ist jetzt nicht nur Deutschland, es ist global, aber unser Ernährungssystem oder unsere Ernährungsbranche hat einen Umsatz, einen globalen Umsatz jedes Jahr von 10 Billionen US-Dollar.
Okay.
10 Billionen, das ist eine immens große Zahl, das können wir uns kaum vorstellen.
Nee.
Aber die externalisierten Kosten, also die Folgekosten, die gesundheitlichen, aber auch die ökologischen, die betragen 15 Billionen US-Dollar. Das heißt,
die auch.
Wir erwirtschaften 10 Billionen, haben aber externalisierte Kosten, also Folgekosten, gesundheitliche, ökologische, die um 50% höher sind. Also für jeden Euro oder jeden Dollar, den wir ausgeben, verursachen wir 1,5 Dollar an Schaden. Und da sieht man auch wieder, das kann langfristig so nicht funktionieren. Und das ist aber, weil diese externalisierten Kosten nicht mit eingepreist sind. Noch nicht. Und darüber funktioniert das System gerade noch. Aber langfristig ist das eine Diskrepanz, die wir nicht halten können.
Das finde ich ein total starkes Bild. Ich muss gerade an Maya Göpel denken, die in ihrem neuen Buch, ich weiß nicht, ob immer auch sie es in ihrem neuen Buch sagt, die sind das Wort Schadschöpfung. Auch benennt. Also nicht Wertschöpfung, ist ja toll, dass sie diesen Wert schöpfen, aber welche Schadschöpfung? Das hat sie jetzt auch auf den Ressourcenkreislauf nochmal benannt, aber ich glaube, das wäre da in dem Zusammenhang auch sehr passend, zu sagen, du hast zwar eine Wertschöpfung, aber die Schadschöpfung musst du mal mit einrechnen und dann haben wir nachher mehr Kosten als Einnahmen und das ist ja auch eigentlich ein Missverhältnis. Das ist nochmal ein schönes Bild, das finde ich auch, das siehst du, dadurch, dass ich das jetzt mal gehört habe, kann ich das natürlich auch mal jetzt in Gesprächen mit reinnehmen. Das würde ich mir jetzt auch wünschen für meine Zuhörer und Zuhörerinnen, dass sie so ein bisschen mehr gucken, sich noch Faktenwissen anzueignen, glaube ich, um da manchmal auch gegenzuhalten, um mit Zahlen zu kommen, die irgendwo auch was auslösen, dass man sagt, guck mal, den Euro, den du da jetzt investiert hast, aber 1,50 kostet dich das später für deine Gesundheit. Da könnte man das Thema Vorsorge auch nochmal nennen. Du sorgst ja auch gut für dich vor, wenn du dich jetzt gesund ernährst, hast du später weniger Kosten für deine Gesundheit, die du vielleicht aufwenden musst, weil du irgendwelche Krankheiten hast, ne? Oder weil du Diabetes bekommst oder was weiß ich, was man für Allergien nachher bekommt. Das lohnt sich auf jeden Fall, da mal nachzugucken. Und ich hatte mich für das Thema Tiefkühlkost tatsächlich auch angemeldet, weil meine Schwiegermutter ist jetzt eine andere Generation, ne? Aber die beschäftigt sich da auch ganz viel mit und da merke ich immer, das Thema Ernährung ist ja generationenübergreifend und die sagt mir, Eva, frier doch einfach ein paar mehr Sachen ein. Erstens musst du da nicht dauernd einkaufen und du kannst Quark einfrieren und du kannst das einfrieren. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Stimmt, muss ich viel weniger los, ich schmeiß viel weniger weg. Was erwartet mich in dem Webinar zu dem Thema Tiefkühl?
Das haben wir zusammen mit der Geschäftsführung vom Deutschen Tiefkühlinstitut und dem Nachhaltigkeitsverantwortlichen von Iglo.
Ah, okay.
Also es geht darum, mit diesen ganzen Vorurteilen aufzuräumen, weil die meisten Menschen, wenn sie an Tiefkühlprodukte denken an irgendwas Ungesundes, denken an Tiefkühlpizza oder an Fischstäbchen und sagen, das ist das, was wir damit assoziieren.
Ja.
Aber es ist eigentlich ein immenser Hebel ist, wirklich gute Produkte frisch zu halten. Also die Nährstoffbilanz ist bei den sehr vielen tiefgekühlten Produkten deutlich besser als bei manchen Produkten, die noch als frisch gelten, aber die halt schon tagelang irgendwo am Straßenrand in irgendwelchen Läden oder in Supermarktregalen liegen. Also sozusagen da den Aspekt der Gesundheit, aber dann auch, was du gerade angesprochen hast, mit dem Reduzierung von Lebensmittelabfällen, indem wir die einfach einfrieren, können wir wirklich Lebensmittelverschwendung reduzieren und Produkte länger haltbar machen. Und das auf individueller Ebene, aber natürlich auch auf die gesamte Lebensmittelbranche bezogen.
Spricht mich total an, weil ich auch das Gefühl habe, das ist irgendwie effizient. Also ich bin ja auch jemand, der effizient denken muss, mit 2 Kiddies selbstständig. Da muss irgendwie das alles schnell verfügbar sein. Also ich freue mich, wenn ich da nicht nochmal los muss. Ich habe das in der TK, ich muss dann nur ein bisschen vorplanen. Das ist dann, ne, gestern wollte ich halt so ein Müsli-Brötchen gemacht mit Quark. Ah, ich schlau. Schwiegermutter hat gesagt, hier ein. Hat nur ein bisschen lange gedauert, bis der Quark dann halt auch aufgetaut war. Aber hat dann trotzdem noch geklappt. Das heißt, da findet bei mir auch ein Umdenken statt. Und da kann ich sogar noch von den Älteren wieder lernen, die auch sehr offen sind und die vielleicht auch noch aus den, sage ich mal, Anfängen, wo es eigentlich noch auch mehr darauf geachtet wurde, wie kauft man ein, wo man auch noch mehr mit der Saison gelebt hat. Ich finde, da kann man auch wieder zusammenrücken. Ja. Deswegen freue ich mich sehr auf das Webinar, wo ich bestimmt auch meiner Schwiegermutter dann noch einiges zu sagen werde. Ich glaube, dass das ein Riesenthema ist, das an Schulen auch zu bringen, Wissen zu vermitteln, da nochmal aufzuklären. Und genau, es muss einfach, ich glaube, wenn wir eine Veränderung haben, die sich irgendwie einfacher anfühlt und mein Leben erleichtert, ich glaube, das ist auch in der Kommunikation ein total großer Hebel, wo man dann eben die erreicht, die nicht zu den Öko-Freaks gehören und die nicht zu den Ökomuffeln gehören. Da muss ich das Buch ansprechen von das 60%-Potenzial. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Da sagt man eben, die Mitte, die muss man ja bewegen. Das ist ja der große Hebel. Das sind so um die 60%, die noch nicht gewonnen sind, sage ich, für diese Themen. Und die müssen wir irgendwie auch sprachlich und Storytelling-mäßig nochmal erreichen. Also mich hast du mit dem Tiefkühl total, ich sage, ah super, das ist genau das Thema, was ich gerade brauche, weil ich glaube, das bringt mir ein bisschen Erleichterung in meinen Ernährungsalltag.
Das ist das ein Thema, das anderes wirklich halt, also auch, was ich immer auch propagiere, ist sagen das Thema MHD, also Mindesthaltbarkeitsdatum. Ja. Heißt Mindesthaltbarkeitsdatum, es bedeutet nicht Verfallsdatum. Und das, wenn der Deutsche und die Deutschen, die meisten denken, wenn das MHD erreicht ist, dann müssen wir die Produkte wegschmeißen. Das ist aber, das bedeutet aber nur, dass das Produkt bis dahin mindestens seine erwartende Qualität im Bezug auf Geschmack, Konsistenz und Nährstoffe behält. Das bedeutet nicht, dass es automatisch dann noch schlecht ist.
Ja. Ja.
Und für Fleisch gilt das schon, das ist ein Verfallsdatum, also Fleisch darüber hinaus über das Datum nicht konsumieren, aber für Joghurt und Quark zum Beispiel kann man 1 bis 3 Wochen noch darüber hinaus essen. Käse Wochen bis teilweise Monate lang später oder Mehl, Zucker sogar mehrere Jahre über das.
Ja,
das
Wahnsinn.
Und da ist der ein Riesenhebel auch so. Also, weil es dann natürlich für uns selbst auch dem eigenen Geldbeutel wieder betrifft, wenn wir Dinge nicht wegschmeißen müssen, sondern auch weiter verwenden können. Und dann auch wieder nachhaltiger, weil wieder weniger Lebensmittelverschwendung.
Ja.
Und nicht gute Produkte eigentlich im Müll landen. Also da versuche ich auch immer noch so Wachsamkeit, das Augenmerk hinzulenken.
Und das Wording könnte man da ja auch einfach ändern. Da ist doch eigentlich jeder frei, das anders zu benennen auf seiner Packung. Oder muss man es MHD nennen?
Man muss es.
Ah, okay, schade. Ja gut, da kann man so ein Sternchen machen.
Es geht auch auf tierischen Produkten, also Fleisch steht Verfallsdatum.
Okay, achso, das ist dann auch ein anderes Wort.
Genau, das muss, da muss man schon,
okay, weil
wissen halt die mehr klassische Verbraucherinnen und Verbraucher nicht, müssen sie auch nicht wissen, aber deswegen ist es umso wichtiger, da einfach Wachsamkeit für zu schaffen.
Jetzt guckt ja auf die Uhr, jetzt haben wir schon, ich weiß immer, ich darf meine Hörer da nicht immer überstrapazieren, also ich würde jetzt noch, ich habe bestimmt noch ganz viele Fragen, ich würde so zum Abschluss kommen wollen, obwohl ich noch so viele zu fragen hätte. Hast du noch was, wo du sagst, Eva, das wäre mir jetzt aber noch ganz wichtig, dass deine Zuhörer und Zuhörerinnen das wissen?
Was ich gerne nochmal mitgeben würde, ist, dass wir alle verstehen, dass wir Teil dieser Transformationsreise sind und dass Zukunft nicht zufällig passiert, sondern dass sie Ergebnis ist von unserem heutigen Handeln. Und deswegen, wenn es um das Thema Ernährung geht, immer bei uns selbst anfangen, unser eigenes Konsumverhalten zu reflektieren, mit Freunden, mit Kolleginnen darüber sprechen und einfach Mut und Lust zu haben, auch Dinge selbst zu verändern. Und das, ich habe vorhin dieses One-Meal-a-Day-Prinzip angesprochen. Also vielleicht für sich selbst anfangen, eine Mahlzeit am Tag, sei es das Frühstück, Mittag, erstmal zu sagen, hey, da probieren wir jetzt vegetarisch oder sogar vegan aus. Und darüber entwickeln sich Gewohnheiten und mit Gewohnheiten, das ist auch schöne, also 66 Tage dauert es, bis aus sagen, einer anfänglichen Veränderung eine wirkliche Gewohnheit wird, da dann auch das in den Alltag zu integrieren. Und die Menschen werden merken, es tut uns selbst besser. Also uns geht es besser damit.
Mhm.
Wenn es uns besser geht, geht es unserem Umfeld besser. Und wir teilen natürlich auch immer gerne unsere eigenen Erfahrungen. Und darüber haben wir dann so einen Welleneffekt.
Ja, also und einfach.
Aber auch sich selbst nicht zu sehr zu geißeln. Also es gibt so ein schönes Bild, wir stellen uns so ein Hochhaus vor. Und du kannst sozusagen das Idealbild, dich komplett gesund und nachhaltig ernähren, ist so der 10. Stock.
Mhm.
Aber wir müssen nicht immer nur diesen 10. Stock sehen. So, vielleicht uns auch einmal selber reflektieren, was machen wir denn schon? Vielleicht sind wir schon im 4. Stock. So,
mhm.
Dann auch uns auch selbst dafür zu loben und auch stolz darauf zu sein, was wir schon alles erreichen. Was du vorhin gesagt hast, jetzt mit dem Thema Einfrieren sozusagen,
ja,
da steht schon eine Veränderung,
ja,
die dich geschaffen hast. Du bist schon auf jeden Fall ein Stockwerk weiter höher. Und
ja,
nicht
und
sozusagen das zu sehen, was noch fehlt.
Das stimmt, diesen positiven Blick erst und zu sagen, hey, wir machen auch schon ganz viel richtig. Das möchte ich auch sagen. Also ich kenne viele, die den Podcast hören, die mich begleiten, auch bei meinen Funkenflügen. Ihr macht schon ganz viel richtig und ich habe diese Impulse ja auch aus meinem Umfeld. Und ich glaube einfach, und deswegen Funkenflug, dass ich mich auch gar nicht festlegen möchte auf ein Thema, weil ich glaube, wir sind so komplex und das sind manchmal so ganz kurze Impulse, die einen riesen Hebel haben plötzlich. Ich habe zum Beispiel noch den Thermomix, weiß ich, das kann ich nur noch mal so nach außen sagen, oder kann auch den Monsieur Cuisine, was weiß ich, so eine Küchenmaschine hat, habe ich mir mal geliehen jetzt von der Nachbarin. Wünsche ich mir, weil auch da habe ich gemerkt, dass ich viel gesünder koche. Ich schmeiße auch weniger weg. Da wird genau gesagt, wie viel brauchst du, fand ich gut. Und Kaninchen kann ich empfehlen, nicht zum Essen, aber ich esse viel mehr Gemüse, weil ich immer ein bisschen Reste brauche für die Kaninchen.
Sehr gut.
Auch noch mal ein Tipp. Haben die Kinder was von, aber am Ende kann ich auch nur sagen, bleibt es auch bei den Eltern wieder hängen. Das sauber machen und so. Ja, also ich fand das jetzt total toll. Ich danke dir, dass du so viele Impulse gegeben hast. Ich werde gleich nochmal recherchieren, die ganzen Links, die du genannt hast. Das Buch möchte ich gerne noch teilen, das du geschrieben hast für Kiddies. Und wenn du Lust hast und du sagst, Eva, ich haue noch ein Rezept raus, das stelle ich euch noch zur Verfügung, freue ich mich natürlich. Und ich werde auch noch ein paar Rezepte, die ich nämlich jetzt noch habe, auch in meinen Funkenflug-Newsletter tatsächlich packen, der sich eigentlich um Kommunikation dreht, aber ich glaube, gesund essen, da kann man immer auch mal noch mal einen kleinen Tipp mit in den Newsletter packen.
Jetzt mache ich und wir haben ja heute auch gemerkt, das hat ganz viel mit Kommunikation zu tun. Also diese
stimmt.
Lust auf Veränderung zu machen, ist ein kommunikatives Thema. Weil
ja,
die Konflikte, und die gibt es auch schon viel, aber sie erreichen die breite Masse noch nicht, weil wir oft einfach denken, das ist zu teuer, weil wir denken, das ist zu aufwendig, weil wir denken,
ja,
das schmeckt nicht. Und noch ein Gedanken, sagen nur weil man vor 7 Jahren mal irgendwie so ein Beyond Meat Burger probiert hat, heißt das nicht, dass die Produkte heute immer noch genauso schmecken.
Das stimmt.
Die Fleischindustrie ist seit Jahrtausenden perfektioniert und die gesamte Branche der Alternativen gibt es seit 15 Jahren. Also der erste Beyond Meat Burger ist 2009 rausgekommen. Und seitdem haben die Produkte sich so verändert, mit Plante zum Beispiel, Unternehmen aus der Schweiz, die haben wirklich komplett Clean-Label-Produkte. Also da sind keine Konservierungsstoffe, keine Zusatzstoffe, die sind gleich vom Proteingehalt, die schmecken wirklich richtig gut.
Kann ich bestätigen, mein Schwager hat uns das letztens mal gemacht und wir haben das alle nicht gemerkt, das war super, super lecker. Und dann kann ich auch noch empfehlen, Jan Hegenberg mal zu folgen, der hat das Buch geschrieben, Klima-Bullshit-Bingo. Und da hat er nämlich auch ein ganzes Kapitel drüber drin, um dieses Mythos, dass man sagt, dieses ganze pflanzliche, vegane Zeug ist ja nur Chemie und schmeckt eh nicht. Stimmt tatsächlich wirklich nicht. Da habe ich auch ein mega cooles Rezept, das ich schon zweimal nach meinem Geburtstag verschickt habe, weil alle dachten, das wäre irgendwie ein Fleischburger-Dings. Es war super lecker mit Haferflocken und Parmesan. Mega, also gar kein Fleisch drin. Es gibt diese Alternativen schon und vielleicht dürfen wir sie nicht Alternativen nennen. Da müssen wir uns auch noch was überlegen.
Das ist auch wieder, also auch wieder das Thema Kommunikation.
Ja, oder? Also ich wünsche dir heute noch einen ganz inspirierenden, tollen Tag, wo du viele Menschen nochmal zusammenbringst. Und ich verfolge euch, den Food Campus, ich abonniere euch und freue mich auf alles, was da kommt. Und danke dir schon für diese ganz vielen Impulse und dass du dich auf diesen Funkenflug mit mir eingelassen hast, liebe Lia.
Lieben, lieben Dank für die Einladung, Eva. Es hat Spaß gemacht.
Sehr gerne. Ich danke dir und wünsche dir einen schönen, was haben wir heute? Dienstag, ne? Einen schönen Dienstag noch.
Mach's gut.
Mach's gut. Tschüss. Ciao.